Aber alle die da draußen, die sind wichtig, ja? Vom kleinsten Aktenschwengel bis hin zur letzten Tippnudel, die wissen, dass ich sie ernst nehme. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Aktenschwengel-Podcast. Und bei mir ist jemand, der ist nicht nur eine Tippnudel, der ist sogar fast schon eine Geheimtippnudel. Unser Tim, hallo.
Oi. Apropos Geheimtipp, kennst du schon den Stanley Cup, den man jetzt überall sieht? Ich glaube, das ist jetzt so das neue Ding. Noch kennt das kaum einer.
Ja,
aber
was ist das nochmal für eine Sportart?
Ich wollte gerade sagen, das klingt immer irgendwie wie so ein super wichtiges Tennisturnier oder so, ne? Aber das regt mich auf, weil gefühlt ist das jetzt so das neue Ding. Das sind so übergroße Kaffeebecher im Prinzip, die, glaube ich, aus den USA kommen oder sowas. Und ich sehe jetzt andauernd so Videos, wie so Yoga-Mamis dann irgendwie so ihren Alltag damit bestreiten. Ja. Und ich verstehe nicht, wo dieser Trend herkommt, dass man jetzt so übergroße Trinkgefäße haben muss. Wo ist denn die gute alte Zeit hin, wo sich Frauen immer beschweren, ich komme gar nicht auf mein Trinkpensum am Tag und so. Mhm. Und jetzt auf einmal aber alle hier mit so einem 5-Liter-Kanister.
Ist das so ein Riesen-Oschi oder was? Sind das diese Dinger,
das ist ein Riesen-Oschi.
Wo dann die Leute immer damit rumlaufen und dann quasi so durchgehend immer an so einem Strohhalm schlürfen, an so einem Edelstahlstrohhalm
oder so. Ja, sowas ist das.
Boah, das finde ich schlimm.
Sowas ist das, glaube ich. Das ist total schlimm und das Ding heißt, glaube ich, Stanley Cup und die haben, glaube ich, diesen Hype momentan so ein bisschen, weil die einen ganz coolen Marketing-Gag oder Kniff angewandt hatten, weil es ist irgendwie letztes Jahr von irgendeiner Frau ein Auto abgebrannt, hast du vielleicht mitbekommen und dann hat die das gefilmt und das Einzige, was in diesem Auto überlebt hat, war halt ihr komischer Stanley Cup.
Das habe ich gesehen.
Weil der halt irgendwie aus... Genau, und dann hat halt dieser Hersteller der Becher dann gesagt, okay, wir spenden dir ein neues Auto. Und das ist natürlich so marketingtechnisch richtig gut gewesen. Was aber jetzt auch zur Folge hatte, habe ich letztens so ein Video gesehen, dass so eine andere Frau ihr abgebranntes Auto gefilmt hat und dann auch ihren Stanley Cup da gezeigt hat. Aber da hat die Firma das dann nicht bezahlt, weißt du? Das ist jetzt so ein Trend irgendwie. Das ist nicht so eine Art des neuen
Versicherungsbetrugs. Ja, ich wollte es gerade sagen. Jetzt fackeln da irgendwelche Yoga-Mummies, wie du es so gekonnt formuliert hast, in gewisser Art und Weise.
Diplomatisch auch formuliert, ja.
Die fackeln jetzt ihre Karren ab und vielleicht hättest du das auch mal machen müssen, als ein BMW einen Motorschaden hat. Einfach Stanley Cup reinstellen und dann sagen, Moment mal, nicht so schnell, liebe Werkstatt. Hier ist aber noch der Stanley Cup im Getränkehalter. Okay.
Ja.
Wobei, die passen bestimmt in so europäische Getränkehalter gar nicht rein. Ne? Das ist dann wie bei Better Call Saul.
Hat
er dann ein europäisches Modell, das geht nicht.
Aber dieser Trend zu so übergroßen Trinkgefäßen ist ja durchaus nicht nur auf Yoga-Mummies, wie du ja gerade diesen Begriff hier auch eingeführt hast, beschränkt, sondern das sieht man ja auch bei diesen Gym-Bros, ne, die dann immer mit dieser Galone rumlaufen. Das
sind die Galonen, die aussehen wie so Kurzhanteln, die Flaschen.
Ja, die sehen aus wie so Kurzhanteln. Das muss ich sagen, finde ich fast noch affiger. Kein Mensch muss irgendwie, was ist so eine Galone, 3,6 Liter oder sowas?
3,1415. Es ist quasi Pi, glaube ich.
Ah ja, okay,
because
aber kein Mensch muss so viel
wenn
trinken.
Wenn du so eine Galone trinkst, you have to pee, verstehst du?
Ah, verstehe. Ja, das ist das Gag-Niveau hier
in
dieser Folge.
Wir sind noch im Warm-up. Lass mich einmal kurz dehnen.
Was hast du für eine Gym-Trinkflasche?
Ja, das wollte ich jetzt
haben
auch
wir da schon mal drüber gesprochen? Ist ja ein Top-Thema.
Ist ein Top-Thema. Also. Ansonsten hätte ich auch später noch anzubieten, vielleicht behalten wir das mal im Hinterkopf, ich war diese Woche beim Friseur. Nur um schon mal abzustecken, was...
Um mal so einen ganz anderen Einstieg in die Folge zu gewährleisten.
Ja. Ich habe diese ganz normalen Edelstahl-Trinkflaschen. Weißt du, ich glaube, was passt da rein? 075 oder so. Und so relativ länglich und gebrandet von Fila. Also die Marke, bei der jeder als Kind denkt, sie heißt Filz. Von denen habe ich.
Ah ja, ich dachte, du hättest vielleicht noch irgendwie sowas, so eine Grundschulflasche von Sick, weißt du, wo das oben am Trinknüpsel immer ausläuft und so. Ist das auch so tatsächlich so eine, wo du dann noch so mit den Zehen oben so eine Gummilippe nach oben ziehen musst, damit da die Flüssigkeit rauskommt? Oder was hat die für ein Mundansatzstück?
Ich kann die schon richtig aufschrauben einfach und dann normal daraus trinken. Wenn ich es hinbekomme, ich klecke halt auch oft, aber ich übe. Das wird schon. Woraus trinkst du? Du warst bestimmt früher mal, hier kleiner Longshot von mir. Ich könnte mir vorstellen, du warst früher mal so einer, der einfach immer nur die 1,5 Liter PET-Flaschen aufgefüllt hat, die er irgendwie beim Aldi geholt hat und dann 5-mal Leitungswasser rein und dann irgendwann eine neue genommen.
Das ist der aktuelle Stand.
Das ist der aktuelle Stand
seit Jahren. Okay, ja. Das ist der aktuelle Stand. Ja, finde ich auch nichts verwerflich dran, weil die Leute wissen ja nicht, dass es immer wieder die neu aufgefüllte Fidschi-Wasserflasche ist. Und ich selbst komme mir da immer total rich vor, wenn ich da mit so einer Flasche rumlaufe. Ansonsten, damals hatte ich so eine 0,5 Anmeldegeschenk vom Gym-Flasche. Verstehst du, so aus Plastik einfach, wo du so dreimal während des Trainings wieder neu auffüllen musst. Und wo du auch bei jedem Schluck einfach so genauso merkst, wie gerade so Mikroplastik so in den Darm gespült wird. So, aber dem habe ich abgesprochen. Und
so wie wenn ihr alle immer mit euren beschichteten Pfannen da kocht. Das ist auch die Mikroplastik-Chemiebombe. Herzlich willkommen bei Hoss und Hopf. Du kennst ja den Begriff Big Pharma, oder? Die Amis sagen ja immer Big
Pharma. Was kenne ich?
Big Pharma. Das sagen die Amis immer. So zur Pharmaindustrie, weißt du, so da schwingt so mit, aha, die kontrollieren alles, das ist alles eine Verschwörung, keine Ahnung, was so Big Pharma. Und es gibt jetzt auch...
Thema Rothschild,
genau, das geht so in die Richtung, so Big Pharma. Und es gibt so einen Typen auf TikTok, der hat so eine Edelstahlpfanne und der wettert immer unerlässlich gegen beschichtete Pfannen. Und der redet nämlich immer von Big Teflon, this is what Big Teflon won't tell you und so. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen ins Rabbit Hole gerutscht und bin aktuell sehr auf dem Edelstahl- und Gusseisern-Trip. Ich bin jetzt noch nicht so ein Gusseisern-Günni geworden, weißt, kennst du die? Die so eine gusseiserne Pfanne haben und sagen, die muss aber richtig einbrennen und dann ist das besser als jede beschichtete.
Naja.
Aber
ja,
stimmt auf nicht. Dem Weg dahin bin ich.
Ja, okay.
Beschichtete Pfannen sind nur geil, wenn du alle zwei Wochen eine neue kaufst. Mein Take.
Ja, das ist das Problem. Ich habe mir inzwischen auch relativ teure beschichtete Pfannen geholt. Das bringt aber trotzdem nichts. Sie sind genauso schnell weggerammelt wie die günstigen.
Hast du dir mal so eine von Henslers schnelle Nummer gezogen, wo du auch mit Metall rein kannst? Das ist ja der Albtraum jeder Mutter.
Nicht direkt von Hensler, aber so eine ähnliche. Mhm. Also von einer anderen Marke. Die ist auch tatsächlich ganz gut. Aber also das funktioniert schon, aber auch die ist inzwischen nach einem Jahr in Benutzung schon so, dass sie nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Also ich finde es ein bisschen enttäuschend und ja, diese so ganzen Eisenpfannen und so, das ist immer Katastrophe, wenn du da dann, gerade wenn du auch jemand bist, der vielleicht nicht ganz so viel Öl oder so in die Pfanne haut und so, das bappt dann da alles an und es qualmt und der Rauchmelder geht oben an, also es ist einfach nur eine Katastrophe, Mann. Deshalb gehe ich auch im Prinzip nur noch essen. Naja, so machen wir New Yorker das ja.
Apropos essen gehen und apropos meines kleinen Einstiegvermerks hier zu Geheimtippnudel. Geheimtippnudel, da muss ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Geheimtippnudel, da muss ich an Pizza Roma Fürth denken. das ist auch, ja. Da gibt es nämlich Geheimtippnudeln. Und wer das nicht kennt, ist gerade auf TikTok viral und es ranken sich schon Gerüchte, dass da eventuell bald was kommt. Mehr sage ich mal
nicht. Du meinst, dass ich da vielleicht schon mit spitzer Feder vor den Pizza Roma Fürth Videos sitze und mein mehrseitiges Drehbuch schreibe?
Ein Drehbuch, ja.
Das könnte sein.
Ich mag deine TikToks sehr gerne und sicherlich auch alle Netties. Dennoch würde ich jetzt mal sagen, der Begriff Drehbuch ist das in dieser klassischen Schreibmaschinenschrift geschrieben, wie so, wenn man ab und zu mal so sieht, so, oh, das ist das Drehbuch von Inglourious Basterds und so, und dann ist das immer so Bühne ab und dann so steht links T für Tim, Doppelpunkt, und dann drunter so T für den anderen Tim, weil du redest ja immer mit dir selber.
Klar. Julius, ich gewähre jetzt hier mal Einblicke in die Traumfabrik Hollywood,
gerne.
Wie meine TikToks entstehen. Wenn ich hier meine Drehbücher schreibe, ich bin sogar geneigt, es Manifest zu nennen, also so umfangreich, wie das ist.
Schreibst du die noch alleine oder hast du ein Team?
Ich habe sicherlich ein Team, aber ich sag mal, am Ende des Tages habe ich dann natürlich schon so ein bisschen die Oberhand, was die inhaltliche Ausgestaltung und konkrete Formulierung
anbelangt. Und ich sag mal so, das merkt man.
Nee, aber beim Schreiben meiner Drehbücher habe ich dann so meinen Steven Spielberg-Moment, wenn ich, ich denke, das kann man guten Gewissens so sagen. Weil Steven Spielberg hat ja seine ganzen Filme auch einfach immer mit der Frontkamera seines iPhones gedreht.
Das ist ja bekannt.
Das ist Fakt. So, das ist Fakt. Und ich schreibe mir dann tatsächlich immer so Anweisungen, was weiß ich, packt Nudeln ins Wasser. Weißt du, damit ich natürlich dann, wenn ich im Tunnel bin, nur noch umsetzen muss. Weißt du? Und also.
Ich muss dir noch ich musste nämlich noch wirklich kurz zu Pizza Roma Fürth. Ich habe da nämlich einen kleinen Funfact dazu. Pizza Roma Fürth ist gerade das Szene-Lokal auf TikTok. Und ich muss dir sagen, Tim, ich habe mal in der gleichen Straße gewohnt wie Pizza Roma
früher. Du hast mal in Fürth gewohnt?
Ich habe mal in Fürth gewohnt, ja. Und das war in der gleichen Straße wie Pizza Roma. Da habe ich letztens nachgeschaut. Ich konnte es kaum glauben. Und ich habe da...
Echt? Das ist so nah neben der Prominenz und das fällt dir jetzt dann auf?
Ja, und es ist mir wie Schuppen, Augen... Es ist mir aufgefallen. Und dann jetzt bin ich aber nicht sicher, ob ich da mal was bestellt habe oder so. Weil ich habe zu der Zeit schon öfter mal was bestellt. Das war auch Corona und so.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich da mal was bestellt habe oder nicht. Es ist...
Also für den Fall, dass du es nicht gemacht hast, bei dieser sagenumwobenen Pizzeria in Fürth was gekauft zu haben, das wird dich ja dann dein Leben lang verfolgen. Genauso wie ich einmal am Flughafen gegenüber von James Blunt am Gate saß und mir kein Autogramm oder Foto geholt habe.
007 höchstpersönlich und du hast ihn nicht angesprochen.
Ja, genau. Ja, ist so. Und kriege ich heute noch Schweißausbrüche nachts. Naja,
das kann ich verstehen. Auch
damit so einem lauten Schrei auf. Ja. Ja gut, also auf jeden Fall Pizzeria Roma Fürth, also für die zwei Leute außer uns, die das kennen, könnt ihr das jetzt nachvollziehen. Ansonsten, alle anderen denken sich wieder, wovon reden die so. Reden wir vielleicht über etwas, was ihr alle kennt, nämlich Bundeskanzler Scholz.
Oh ja.
Ich habe da ja die These, dass der so ein Reptiloid ist. Quatsch. ich probiere hier alles, um neue Zielgruppen zu erschließen, du merkst das schon.
Und, ja, nachdem du die ganzen Traktorfahrer verscheucht hast über die letzten Folgen hinweg.
Ja, ist so. Ja, ich vor allem. Ist das auch bitter
nötig. Ja. Ja gut, das war dann schon ich.
Aber ich schlag mal die Brücke hier zur Kulinarik, denn ich habe gehört, dass Olaf Scholz einen neuen Privatkoch sucht. So.
Nee, echt?
Das heißt quasi, ja, fürs Bundeskanzleramt wird ein Koch gesucht. Und hier laut Aufgabenbeschreibung muss die neue Küchenfachkraft es drauf haben, kalte und warme Speisen zuzubereiten, Menüs planen und nötige Zutaten dafür zu bestellen. Dann brauchst du noch eine solide Allgemeinbildung, Interesse für Politik, Zuverlässigkeit und Diskretion.
Wieso und braucht du musst man denn da Interesse für Politik?
Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh, ich wette, so bürokratisch wie das ist, gibt es auch so ganz klare Regularien, dass du irgendwie hauptsächlich nur so, keine Ahnung, Produkte kaufen darfst, die von Erzeugerklasse 2, von ländlichen Biobauern oder so sind, weil das sonst irgendwie der Bundestag nicht genehmigt. Und was glaubst du, was dieser Privatkoch verdient, brutto im Monat?
Oh, richtig scheiße bestimmt. 3.
Ja, ziemlich richtig, ja. Also 2.700 bis 3.000 Euro brutto. Ich finde, es klingt erstmal relativ wenig, finde ich. Aber andererseits, wie oft kocht der denn bitte tatsächlich für den Kanzler? Der ist ja irgendwie auch fast immer unterwegs. Und also,
ja,
und
wenn okay, er dann mal,
ne? Also für,
aber muss der dann nicht vielleicht so für den ganzen Staff kochen? Für das Team vom Kanzler? Und meinst du, das politische Geschick ist vielleicht nötig, weil... Ganz ehrlich, wenn es drunter und drüber geht, geht dann nicht vielleicht Scholz einfach mal zum Koch und sagt, sag mal, was denkst denn du eigentlich hier zum Ukraine-Konflikt oder so?
Also du meinst so, wie Frank Underwood dann immer Rippchen essen geht?
Ja, genau.
bei House of Cards. Ja, das könnte tatsächlich sein. Und dass er da einfach beim Koch sich auch einfach mal so die Sicht des kleinen Mannes abholt.
Ja, weißt einfach du? Mal dann aus dem Volk
heraus. Und sich dann so richtig unverhältnismäßig influenzen lässt von dem Koch und dann irgendwie so Gesetzesvorlagen im Bundestag einbringt, die so richtig wegweisend sind. weil der Koch gesagt hat, irgendwie, ja, hier, das mit dem Klimawandel, das ist ja nicht so toll, ne? meinst du, Olaf Scholz hat, und das ist im Prinzip sowas, das entspringt so ein bisschen so Kindermärchen, die ich immer als Kind damals geguckt habe. Meinst du, der hat so einen Vorkoster? So wie Könige damals das so hatten?
Vielleicht so in den ersten, so in der Probezeit vom Koch, weißt du? Aha. Da muss immer so Habeck das probieren oder so.
Und dann wird geguckt, ob er tot umfällt irgendwie, oder?
Ja, und dann wird erstmal gecheckt. Aber was glaubst du denn überhaupt? Ich denke ehrlich gesagt, das ist ein relativ entspannter Job, weil ich habe das Gefühl jetzt, Olaf Scholz, der isst doch meistens bestimmt irgendwie sowas wie Leberwurstbrot oder vielleicht irgendwie, wenn es aufwendiger wird, eine Scheibe Kassler oder so. Aber das ist glaube ich, alles kein Hexenwerk.
Olaf Scholz ist so nordisch, da gibt es viel Fisch, glaube ich. Und ich habe letztens gehört, ich meine, so jeder Bundeskanzler und jeder Top-Politiker muss ja auch immer ein vorgegaukeltes, großes Interesse an Currywurst haben, weil es so bodenständig ist und du das im Prinzip auch bei jedem Regionalverband der SPD serviert bekommst. Aber
wie Frank Rosin.
Aber Olaf Scholz hat irgendwann mal durchblicken lassen, dass sein Lieblingsgericht Königsberger Klopse sind, was ich durchaus auch einen soliden Call finde. Kann man sich jetzt nicht groß dran stören. Es ist allerdings strategisch unklug, meiner Meinung nach, dass er verraten hat in aller Öffentlichkeit, was sein Lieblingsgericht ist, weil du jetzt natürlich davon ausgehen kannst, dass er bei jedem Termin diese scheiß Königsberger Klopse serviert bekommt. Und dann hängt dir das doch nach dem 10. Mal in einer Woche doch sowas von aus dem Hals raus. Und du musst ja auch immer irgendwie den Schein wahren und das trotzdem dann lecker und toll finden.
Toll, oh,
ihr habt ja sogar so Petersilienblättchen auf die Pellkartoffeln gemacht. Auch das ist ja. ich glaube.
Ich glaube halt, dass das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie wenn so Herbst ist und es dann überall auf einmal nur noch scheiß Kürbissuppe gibt. Und egal, wo du hingehst, hat jeder die Idee, oh, wir könnten mal eine Kürbissuppe machen, ist doch gerade Kürbiszeit. Mhm. Ja, und dann isst du halt viermal die Woche Kürbissuppe und ich hasse diesen Scheiß. Und so geht es wahrscheinlich Olaf Scholz mittlerweile mit den Königsberger Klopsen auch. Ich muss aber auch sagen, das sind immer so, deutsche Politiker haben immer so kultige Lieblingsgerichte, weißt du, das ist Königsberger Klopse, Saumagen und so. Das
stimmt.
Was war denn von Merkel das Lieblingsessen, weißt du das?
Hat sie nicht mal irgendwie so Rouladen gesagt? Aber ich glaube, da ging es eher darum, was sie gut zubereiten kann. Ich glaube, irgendwie so Rouladen oder irgendwie so eine, die bestimmt auch irgendein Ostgericht noch so. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr.
So, ich habe jetzt nämlich hier gerade mal auch parallel gegoogelt, Tim, was denn eigentlich das Lieblingsessen unserer Ex-Kanzlerin ist. Und der Berliner Kurier schreibt erstmal, Merkel liebt deftige Hausmannskost.
Ja, schon mal gut.
Deftige Hausmannskost, da spielt eine Rolle, oder ist sogar mit Rezept. Also hier steht, Rouladen, Grünkohl oder eben pommersche Kartoffelsuppe.
Pommersche Kartoffelsuppe.
Das muss wohl das absolute Lieblingsgericht sein. Und hier braucht man 1 Kilo Kartoffeln, 100 Gramm Speck, eine Zwiebel, 150 Gramm Möhren, 50 Gramm Sellerie, eine Stange Lauch, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und Petersilie und Abfahrt.
Und das klingt ganz lecker. Denkst du, dass so Politiker wie dann zum Beispiel Merkel von ihren PR-Beratern auch vorgegeben bekommen, was sie zu sagen haben, was ihre Lieblingsgerichte sind? Weil da ist ja alles dabei. Da ist quasi die pommersche Dingsterbrust-Suppe für ihren eigenen Wahlkreis da in Ostdeutschland. Dann ist so die Roulade irgendwie so als deutsches Traditionsgericht irgendwie sowas. Das wäre doch komisch, wenn jetzt irgendwie so sie sagen würde, ja, keine Ahnung, ich geh gern Maki essen. So,
weißt du? Sagen sie nicht Foie Gras. Bitte.
Ja. Genau.
Ja, nee, da muss das sympathisch sein. So, weißt du, mein Lieblingsessen als Politiker wären die Deutschländer. Warum heißen die Deutschländer eigentlich Deutschländer? Weißt du, knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter, dass du so die ganze Republik so in ein Gericht bringst. Das ist, glaube ich, der beste Call.
Ey, weißt du, was ich letztens für einen anderen Begriff für so Bockwürstchen gehört habe? Einfach Tankstellenfasan. Habe ich nie gehört.
Warum denn Fasan?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das in irgendeinem Video gehört.
Hast du das im Trackerfunk aufgeschnappt oder wo?
Das ist so ähnlich, aber dann wurde so ein Würstchen einfach, was du so an der Kasse, was da immer in so einem komischen Reagenzglas vorne im Kassenbereich schwimmt. Und diese Würstchen, diese Würstchen, die da sehr, sehr lange in diesem Glas an der Kasse sind, Alter, das sieht immer aus wie in so einer Dampfsauna, weißt du? Irgendwie einfach so komplett beschlagene Scheiben und so weiter und schon so leicht angeschrumpelt alles, was irgendwie Würstchen ist. Das ist echt.
Das ist
sehr nah dran. Ja, Alter, Tankstellenfasan, daher kommt das. Keine Ahnung.
Ja, finde ich ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt, den Namen. Da sage ich lieber Würstchen.
Ist auch sowas, was nur in ganz bestimmten Kreisen wahrscheinlich verbreitet ist. Wenn ich hier jetzt wieder zur Shell-Tankstelle gehe und einen Tankstellenfasan erfrage, das checkt doch wieder keiner. Das versteht doch keiner. Das ist einfach nur eine peinliche Situation für alle Beteiligten am Ende des Tages.
Wer soll das auch verstehen? Der 17-jährige Schüler, der da auf 534-Euro-Basis oder was das ist. Digga, was ist denn da eigentlich passiert? Früher war das der 450-Euro-Job.
Ja, ja.
450-Euro-Job. Und jetzt mittlerweile, das ist irgendwie ein ganz krummer Betrag geworden. Warte mal, 530, das ist irgendwie auf 523,60-Euro-Basis oder so.
Ja, das sind inzwischen richtig Großverdiener. Also da will ich mal nichts hören.
Merkst du einfach, dass das mit der 538-Euro-Job ist es jetzt, seit 1. Januar, Tim.
Ja, klingt auch nicht handlich. Das klingt nicht handlich.
Dann rundet doch auf.
Ja, ja.
Das kann ich nicht verstehen.
Ja, und wenn man über so Minijobs redet, so, da tun mir dann manchmal die Leute, die damit ihr Taschengeld aufbessern wollen oder ihren Malleurlaub finanzieren wollen oder was auch immer, dann schon echt so ein bisschen leid, wenn da so Leute reinkommen und die auf Krampf voll labern und so auf Krampf witzig sind und dann zum Beispiel besagten Tankstellenfasan fordern und man selbst steht dann nur so und denkt sich so, ach komm, Alter, hau ab, ey, ich will nach Hause irgendwie FIFA zocken und Shisha rauchen, Mann.
Kennst du das, wenn die dann auch so wenn die dann so werden, so, wie, du kennst das wirklich nicht? Das musst du doch kennen. Ja, wenn die dann so getriggert sind davon, dass man, Digga, keine Ahnung, sorry, tut mir leid, von Tankstellen-Fasan noch nie gehört.
Das ist hier auf dem Land natürlich, das ist hier auf dem Land natürlich auch schlimm, weil hier gibt es auch so ganz viele so alte Leute, die natürlich auch wirklich jede Silbe zum Anlass nehmen, irgendwie da ein Riesengespräch zu machen und der Gegenüberpart will einfach nur schnell nach Hause und will das Gespräch abwiegeln, weil die anderen Kunden warten und so. Das ist echt extrem auch hier, muss man sagen. Naja, ja. Julius.
Apropos Malleurlaub, du hast es gerade kurz angesprochen. Ich habe diese Woche eine Doku gesehen. Ich glaube, es war mal wieder das absolute Doku-Powerhouse NDR, muss man mal sagen, was die rausknallen, das ist sucht seinesgleichen. Und zwar ging es um so einen Polizisten aus Niedersachsen, der im Sommer immer in Mallorca arbeitet und da die örtliche Polizei unterstützt, als deutscher Polizist.
Ja.
Und der arbeitet dann so richtig mit denen zusammen und hat dort dann auch irgendwie, sag ich mal, eine gewisse Polizeigewalt inne und redet dann immer mit den deutschen Touris halt und so. Und verhaftet auch und was weiß ich. Und ich fand das total komisch, weil da gibt es anscheinend so einen Deal, dass so die deutsche Polizei, da kann man sich so bewerben und dann werden da jedes Jahr, wird halt irgendwie so eine Flotte Polizisten im Sommer nach Mallorca geschickt und die unterstützen dann da die Spanier. Und ich würde mir doch von einem deutschen Polizisten in Mallorca nichts sagen lassen. Das war so das,
was ich gedacht,
ich denke so. Ich dachte, Digga, du bist doch hier gar nicht, was willst du denn hier? Wir sind hier beide im Urlaub, Kollege.
Also ich finde es erstmal überraschend, dass es dieses Prinzip so gibt, dass es oder beziehungsweise diese Entsendung auf Mallorca gibt, weil das ist im Prinzip ja so, dass das seriöse Äquivalent zu so Hotelpool-Animateuren, die dann auch aus Deutschland kommen und dann aber irgendwie so Birgit und Carsten da irgendwie bespaßen müssen. Das gibt's auch bei der Polizei. Aber hättest du nicht erst recht Respekt, wenn da irgendwie so ein deutscher Cop auf dich zukommt und
und dich irgendwie, keine Ahnung, ist das nicht so ein bisschen so you have no power here mäßig? Also ich würde so sagen, ich würde mich jetzt nicht von dem verhaften lassen. Ich würde sagen, wir sind doch hier nicht irgendwie in Bielefeld. Ich lasse mich doch jetzt nicht von dir verhaften. Ist Bielefeld in Niedersachsen?
Ja, Bielefeld. Nee, Bielefeld ist Nordrhein-Westfalen.
Ja. Oh, ich hasse diese zwei Bundesländer, Tim.
Ja, alles, ich auch, da, ich Julius. Alles immer. Ich wohne im einen und arbeite im anderen, ja. Ja. Aber ich meine, Polizei auf Mallorca kann man grundsätzlich auch nicht ernst nehmen, weil es gibt hier so Dinge, die immer sind. Und ein Ding, was wirklich immer ist, ist, dass Mallorca offenbar den Sauftourismus verschärfen und abschaffen will. Und das hörst du jedes Jahr und die kriegen es halt einfach nicht in den Griff. Und ich muss sagen, gut so, Alter. Sonst würde Mallorca auch einfach mal mächtig an Einnahmen verlieren. Also das
wissen die auch. Es gibt auch dann immer Leute, die das glauben. Weißt du, jedes Jahr so im April kommt so irgend so jemand, der alles aus dem Internet glaubt, so auf mich zu und sagt, hast du schon mitbekommen? In Mallorca gibt es jetzt keinen Saufurlaub mehr.
Ja.
Genau, sagen die seit 2008. Aber was glaubst du denn jetzt mal angenommen, die würden das wirklich durchsetzen? Wo würden denn dann die ganzen Saufurlauber stattdessen hin?
Naja, ich glaube, man würde erstmal innerhalb Mallorcas ausweichen. Was weiß ich, dann ist vielleicht hier El Arenal, also der Ballermann, vielleicht erstmal nicht mehr so die erste Adresse, sondern dann weicht man so auf Magaluf oder so aus. Ist ja jetzt auch schon Partyhochburg. Dann wird sich das da erstmal irgendwie konzentrieren. Und ansonsten gehen halt alle nach Ibiza. Dann wird Ibiza einfach auch sich öffnen. Boah, aber gegenüber. Ibiza
ist so teuer, das können Leute
ja, sich nicht leisten. Aber dann wird da irgendwie so entsteht das ja meistens. Auf Ibiza gibt es bestimmt noch irgendwo so ein kleines Fischerdorf, was kein Mensch auf dem Schirm hat. Und da wird dann einfach so für den normalen Geldbeutel irgendwie so eine Hotel-Skyline aus dem Boden gestampft.
Glaubst du, Ibiza hat Bock auf so eine Scheiße?
Was weiß ich denn?
Ibiza ist doch so lange. Das ist doch Hausmusik. Da findet doch
weiße Klamotten, ne? Platz.
Ja. Ja, das so, wie es auf Ibiza läuft, das ist meine Lieblingsmusik immer noch.
Ich könnte auf Ibiza nie zu so einer All-White-Party gehen, weil alle weißen Klamotten, die ich habe, die haben so gelbe Deo-Flecken unter der Achsel. Ich glaube, da nimmt mich ja keiner ernst mit, wenn ich da den Shampoos bestelle.
Ja. Nee, das ist, du kannst auch nur zwei Arten von weißen Klamotten tragen. Entweder Leinen oder so, so zu enge V-Ausschnitt-T-Shirts.
Ja. Oh, es gibt das einfach so, auch, vor dem Hintergrund gibt es einfach auch so Urlaubsdestinationen, die mich so gar nicht reizen. Also ich würde sagen, Ibiza zählt dazu, aber auch zu Mykonos und so. Weißt du, wo man dann auch immer nur so Videos sieht von so Influencern, die aus irgendeinem Grund immer in Restaurants sind, wo so weiße Tücher in der Luft wie so ein Helikopter gewedelt werden und zur Musik, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? und
bestimmt.
Aber ich weiß nicht, das schreckt mich irgendwie ab so. Und obwohl ich noch nicht da war, reizt es mich auch nicht, weil ich einfach weiß, dass dann da einfach so eine Flasche Bier im Restaurant, keine Ahnung, 28 Euro kostet. So. Und nee, sehe ich nicht.
Ja, ich kann keine Videos mehr sehen von irgendwelchen Destinations, wo dann immer lass es eine 8 von 10 sein, in so einem Infinity-Pool so nach vorne an die Grenze schwimmt und dann so verträumt durch die Gegend guckt und dann wird das so gefilmt, dann läuft so, was läuft dann?
Top-G-Musik.
So ein Scheißlied im Hintergrund. Übrigens, ich habe in der Doku, da wurde dann noch, das fand ich sehr schön, da wurde eine Frau interviewt, der dort irgendwie eine kleine Bar gehört, eine deutsche natürlich, und die hat sich dann drüber echauffiert. Die hat sich dann nämlich über die Saufurlaube echauffiert und hat sich so beschwert, so, ja, das ist ganz schlimm, hier, die Leute, die stürzen hier nur noch besoffen rum, die machen Sachen kaputt, die übergeben sich, es sind alle nur noch betrunken. Ja, du hast doch auch eine Bar.
Also,
ich verstehe es gar nicht. Was dachtest du denn?
So, als wenn sich der Friseur beschwert, dass die Leute immer mit so langen Haaren zu ihm kommen. So, ist ja auch scheiße, zu schneiden. So.
Wie sehen denn die Leute aus?
Wie sehen die denn aus? So, alles ausgefranst. Friseur. Haben alle Spliss, alle haben sie Spliss da vorne. So, scheiße ist das. Ja.
Apropos Friseur. Nee, Spaß, müssen wir diese Woche wirklich nicht über den Friseur sprechen, denn ich habe ja reichlich andere Themen. Und wenn ich hier auf meine Liste gucke, ist zum Beispiel ein Thema, das ich dich mal fragen wollte. Wie ist eigentlich, wie läuft es im Meditationskurs? Machst du das noch?
Ach so, nee, ich habe ja sowohl mal online einen Meditationskurs gemacht und dann aber auch einen stationären einmal die Woche. Aber der ist schon seit November abgedreht, wie wir Regisseure gerne sagen. Abgedreht und seitdem lasse ich es auch schleifen. Normalerweise muss man das zu Hause ja auch so weitermachen und ich lasse es schleifen.
Und was machst du mit dem Meditationskurs? Schleifen lassen. Naja, egal. Entschuldigung.
Ach so. So, und ich lasse es auf jeden Fall schleifen und seitdem habe ich auch wieder vermehrt mit Tinnitus zu tun. Also ich bin es auch selbst ein bisschen schuldig. Ich müsste mich
wirklich
mal ein bisschen. Ja, das ist schon so. Also ich muss da irgendwie mal wieder ein bisschen dranbleiben.
Mir ist gestern einmal mein rechtes Ohr zugefallen und hat angefangen zu piepsen und ich dachte, das passiert ab und zu mal.
Hast du so Elefantenohren oder was?
Ja, die sind so zugeklappt, so nach vorne. Nee, kennst du das? Also ich nenne das Zufall, wenn das so, weißt du, wenn da so Druck drauf ist und alles so abgedämpft ist?
Ach so, ja.
Ja. Und dann habe ich auf einmal, das habe ich ab und zu mal, das ist meistens nach so 15 Sekunden wieder weg oder so, und da war es aber ein bisschen heftiger. Und hat so fast so eine Minute lang so gezogen und ich dachte so, scheiße, jetzt hat es mich auch erwischt.
Ja, jetzt hat es mich auch erwischt.
Und dann habe ich schon gefragt, nee, da gibt es keine Heilung und ah.
Ja, ist, doch, aber doch, nee, gibt es. Das kann man auch mal sagen, all denjenigen, die da auch mal vielleicht ab und an mit zu kämpfen haben und vielleicht auch das chronisch haben, das bessert sich schon irgendwann auch wieder. Man muss sich halt nur ablenken so und da hilft es dann, Musik zu hören oder sowas. Es gibt schon Möglichkeiten. Aber ich dachte das ja auch, als ich das im Sommer 22 bekommen habe und so, dachte ich auch wirklich, scheiße, jetzt mein Leben zu Ende, Alter. Aber das war auch durchaus so mehrere Monate übel scheiße. Es gibt schon Mittel und Wege, das auch zu bessern. Nur leider nichts Medikamentöses, Alter. Ich will endlich mal irgendwas haben, wo man mir sagt, hier in einem Antibiotikum, dann ist das weg. Aber nee, entweder ist es irgendein Virus, wo der Körper was machen muss oder, ach, keine Ahnung, Mann. Einfach mal solide das Bein brechen. Das wär's.
Was? Wie war das denn eigentlich? Ist das dann auch so, das kommt so in einem Moment, fängt's an und dann ist das einfach so? Oder baut sich das so auf? Oder wacht man damit auf?
Dieser chronische Tinnitus oder was?
Ja.
Den habe ich ja damals mir auf dem Festival zugezogen, so, und einfach.
Aber das, was heißt das? Beschreib mir mal diesen Moment, in dem du das merkst, so, fuck, ich habe jetzt, kommt das so, bapp, so in einer Sekunde, oder?
Nee, das merkst du nicht, also du kennst ja das Gefühl, wenn du aus dem Club kommst und dann klingeln die Ohren so ein bisschen, weil du zu laut Musik gehört hast, so, und dann legst du
auf
dich
am meisten. Auf meinen AirPods habe ich die Musik zu laut gehabt im Club, deswegen.
Ja, und dann legst du dich ja manchmal dann ins Bett so und wachst am nächsten Morgen auf und dann ist das Klingeln weg, so. Mhm. Und ja, in der Annahme habe ich mich dann auch ins Bett gelegt, aber es war dann am nächsten Morgen halt noch da, so. Und, okay. Und dann tut man sich halt selbst manchmal keinen Gefallen, wenn man sich dann da so reinsteigert, weil, ne, es ist was, das kennst du nicht, das hattest du so noch nicht, weißt auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Abgesehen davon haben dann noch zwei Festivaltage gefolgt, aber man nimmt das ja dann auch erstmal irgendwie nicht alles so als wirklich ernst und so. Man dachte dann so, ja, okay, er kann schon mal einen Tag anhalten und dann geht das weg. So, und dann bleibt es aber irgendwann 3 Tage und dann sagt man auch, sollte man zum Ohrenarzt gehen, und das gibt dir ja noch mehr Panik, so, ne, weil du dann so denkst, scheiße, jetzt muss ich sogar zum Arzt damit, und dann, und ich war ja damals dann auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, und dessen, habe ich schon mal erzählt, dessen einziger Tipp war dann so, ja, das mit der lauten Musik, das nicht mehr machen. Ja, okay, ey, danke. Dafür haben sich 10 Jahre Medizinstudium gelohnt, ey. Also,
Das ist aber, also da muss ich auch wieder über Ärzte. Ich war auch zuletzt beim Orthopäden mit meinem dritten Kreuzbandriss hier, Reruptur, Fidschi Gogeles. Erster Hinweis, weil ich würde mir jetzt gerne eine Zweitmeinung anholen, um mal so abzuschätzen, was jetzt so das beste Vorgehen wäre. Was sagt er? Nicht mehr Fußball spielen.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Da wäre ich jetzt alleine gar nicht drauf gekommen.
Dafür habe ich mich gerne 4 Stunden ins Wartezimmer gesetzt. Ja, scheiße ist das, ey. Nee, aber deshalb für all die es betrifft, am besten sich keinen Kopf drum machen, weil daher kommt es. Daher kommt es. Tinnitus kommt vom Kopf, nicht von den Ohren. In den Ohren kann die Ursache liegen, aber diese Verstetigung des Tons kommt aus dem Kopf. So. Dr. Freud hat gesprochen.
Weißt du eigentlich, wann im Medizinstudium, oder kommt das erst dann bei der Facharztausbildung, wann das drankommt, dass man immer total unempathisch und kalt sein muss als Arzt?
Kalt im Sinne von Hände kalt, wenn du die auflegst? Oder?
Ja, das auch. Aber ich war jetzt wirklich schon bei vielen Orthopäden. Und Orthopäden, ich weiß nicht, die haben immer so eine Art, die sind dir wirklich, die sind einfach, oh, die sind wie so Geister irgendwie. Die sind so überhaupt nicht so überhaupt nicht herzlich, so total unempathisch. Die sind immer, es ist einfach so eine ganz komische Eigenart. Könnte ich nie mit irgendwie
Also beim
zu tun haben.
Beim Orthopäden, oder wie du sagst, Orthopäden, habe ich die Erfahrung jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich noch nie in der Situation war, einen aufsuchen zu müssen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die halt chronisch überarbeitet sind, weil es immer im Umkreis von 200 Kilometern nur so einen Orthopäden gibt. Und die wissen natürlich auch, dass die in der Regel, würde ich jetzt mal vermuten, keine Stammkunden haben. Da gehst du mal hin, wenn du was hast oder sowas. Aber da gehst du ja jetzt nicht wöchentlich hin, um dir irgendwie deine Herzmedikamente abzuholen oder sowas. Und dass man da vielleicht dann auch von vornherein auch gar kein Interesse dran hat, irgendwie eine persönliche Bindung zum Patienten aufzubauen. Weißt du? Also ich finde so klassische Hausärzte sind meistens relativ nett. So.
Ja, das so. Kann ich mich auch nicht beschweren.
Aber was jetzt mit den Orthopäden das Thema ist, oder sie sind einfach arrogant, weil sie super reich sind. Ich glaube, Orthopäden verdienen richtig viel, genau wie so Radiologen, wobei die, glaube ich, noch mehr verdienen. So, aber ich würde ja auch grundsätzlich, wenn ich Medizin studiert hätte, hätte ich mich auf jeden Fall für eine Fachrichtung auch entschieden, wo einfach Kohle winkt.
So. Ja, aber Tim, das kannst du auch noch machen.
Schönheitschirurgie. Ja, Julius, wenn ich mich direkt nach dem Abi in Wartesemester eingeschrieben hätte, dann wäre ich in 5 Jahren dran.
Tim, in 5 Jahren bist du 5 Jahre älter, ob du dann Medizin studierst oder nicht. Also trau dich ruhig. Wenn das ist, was du wirklich in deinem Herzen fühlst, dann lass dich von keinem abbringen.
Ah, ich finde aber Krankheiten auch so eklig, Alter. Wenn da irgendwie so ein 80-Jähriger mit so einem Subfuß kommt,
du würdest nur dich selber heilen, ne?
Ich würde nur mich selber heilen irgendwie und, keine Ahnung, Alter.
Aber was fändst du schlimmer, so eitrige Geschwüre oder so kranke Verletzungen in der Notfallchirurgie, wo irgendwie Hand ab?
Da! Boah, es ist beides eklig, Alter. Ich kann beides nicht. Nee, ich würde irgendwas Schönes machen. Was ist denn der ästhetischste Beruf? Also ich glaube, ich würde es irgendwie so in Düsseldorf auf der Kö tatsächlich einfach so Schönheitschirurgie machen, aber auch dann nichts mit aufschlitzen, sondern einfach irgendwie so ein bisschen Botox unter die Lippe oder sowas.
Da musst du keine Medizin zu studieren, kannst einfach Kosmetikstudio aufmachen.
Ja, ist ja egal, das, aber es ist so fürs Image ist doch gut. Weißt du, es gibt so krassen Ärztemangel und ich entscheide mich für Botox-Praxis.
Du würdest also auch keine, sag ich mal, irgendwie so Gesichtsrekonstruktion von Brandopfern machen oder so, sondern wirklich nur, sag ich mal, Promis, die was an der Nase
nerven. Promis, irgendwie so ein bisschen die Waden von Manuel Neuer aufpumpen, sowas würde ich machen. Oder Sportarzt, so wie Dr. Müller Wohlfahrt irgendwie und mir dann einfach irgendwie so auf die Fahne schreiben, dass ich so Verletzungen erspüren kann, wie so ein Drogenhund.
Per Hand auflegen. Ja. Ja. Der muss aber auch operieren, mein Freund. Der muss auch aufschlitzen.
Das will ich dann die geschätzten Kollegen machen lassen. Julius, ja. Ich habe nur noch ganz kurze Feststellung, die wahrscheinlich auch wieder zu nichts führt, aber wir haben ja momentan das Jahr 2024, ne? Und,
korrekt, ja.
Und so ganz nebenbei hat sich da was ergeben für so total viele Online-Shops, die seit jeher die 24 im Namen haben. Weil jeder zweite Online-Shop heißt ja so. Immobilien-Scout 24, Jalousien-Scout 24, Home 24, Reifen 24. Mhm. So, und das ist ja doch deren Jahr jetzt, oder? So, das ist einfach so Gratis-Promo. Check 24.
Stimmt, oder? Ich war auch diese Woche, ich war bei Profi 24. Mhm. Fand ich auch gut.
Was heißt die 24, stimmt, dass man da rund um die Uhr einkaufen kann, so, ne? Aber ich meine, setzt man das
aber auch oft gar nicht. Also Profi 24 hat von 9 bis 18 Uhr offen hier in Karlsruhe.
Ach so, das ist ein stationärer Laden tatsächlich so.
Das ist ein stationärer Laden, ja, das ist ein...
Ach so.
Es ist jetzt hier wieder der Apothekenumschau-Podcast, aber es ist ein Sanitätshaus.
Naja, okay. Nee, ich dachte jetzt tatsächlich an so Online-Shops und da wäre es ja dann reichlich komisch, wenn die Öffnungszeiten für ihren Online-Shop haben.
stell mal das vor, kommt kannst, noch. Ich sag's dir, das ist so künstliche Verknappung, das ist der nächste Shit. Ja. Wie so Social-Media-Netzwerke, die so nur per Einladung funktionieren.
Ja.
Weißt du, da fahren die Leute ja drauf ab. Hat ja jetzt mein Kumpel Tim, also nicht du, sondern Tim Schäcker, hat ja...
Natürlich,
Timmy Boy. Hat ja jetzt auch so ein Social-Media-Netzwerk gelauncht. Wo man nur per Einladung reinkommt und so. Ich kann dir aber was klar machen, wenn du willst.
Hast du ihm schon von mir erzählt? Ist er interessiert mal irgendwie so an so einem TikTok-Duett mit mir oder so? Ist das vielleicht...
Bei Zeiten dann. Kleiner Fun-Fact noch. Letztens habe ich an meinem Handy gesehen, dein Kontakt Tim Schäker ist auch... Also ich habe so eine Benachrichtigung von TikTok bekommen. Dein Kontakt Tim Schäker ist auch auf TikTok als Tim Schäker. Dann dachte ich so, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Aber gut, Tommy Schmidt, mach mal langsam hier mit dem Name-Dropping.
Vor allem ist es ein Name, den du jetzt einfach 12-mal in einer Minute wiederholt hast.
Ja. Nationalmannschaft, keine Ahnung.
Der einzige Shaker, den ich habe, ist Proteinshaker. So, und der ist gerade in der Waschmaschine. Spülmaschine, natürlich.
Waschmaschine. Hast du in der Hosentasche vergessen?
Ich habe einen extrem hohen Proteinshaker-Verbrauch, so, weil die einfach jedes Mal nach einem Waschmaschinendurchgang kaputt sind. So, und, naja.
Oh Mann!
So, und weil wir vorhin hier irgendwie eine größere. Ja, bitte?
Ich bin noch gar nicht auf meinen Punkt gekommen. Nee, genau, ich wollte sagen, und so ist das jetzt hier bei. Dings auch. Wo haben wir gerade drüber geredet? Ja, über Invite Only. Ach, keine Ahnung, was weiß ich nicht. Okay, nee, komm, dann mach.
Ja, und da ich jetzt gar nicht weiß, wie lang diese Folge schon ist, weil wir zwischendrin mal komplett neu anfangen mussten, technisch bedingt. Ich
weiß bedingt, ungefähr 40 Minuten.
Dann würde ich sagen, ist es doch Zeit für Folgendes.
Die Schätzkekse.
Und zwar die Schätzkekse, mein lieber Julius. Und ich habe dir drei exquisite Schätzfragen mitgebracht, weil ich ja offenbar der Einzige hier in dieser illustren Runde bin, der ab und an mal ein bisschen Recherchearbeiten anstellt. Naja.
Das stimmt gar nicht. Ich hätte noch so viel Recherche hier auf dem Zettel gehabt, anderweitig. Also, ja. Das kannst
aber du gar nicht, ja mit, nicht vorstellen. Du warst ja mit Name-Dropping beschäftigt. Aber ich sag mal...
Zum Beispiel habe ich recherchiert, wie die Kartoffelsuppe von Merkel geht.
Ne? Sehr gut, ja. Und ich sage ja immer, warum Name-Dropping, wenn man auch Dropshipping machen kann? Hashtag Dubai.
Hashtag Timo.
Erste Frage, Julius. Wie oft hat denn eigentlich im vergangenen Jahr ein Blitz in Deutschland eingeschlagen? Und ich meine jetzt nicht unbedingt in Häuser, sondern einfach so auf dem Boden.
Auf dem Boden?
Jo, auf dem Boden.
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Finde ich auch relativ schwer
zu schätzen. Ach, das weißt du gar nicht?
Echt? Das weiß ich gar nicht, ne? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber also okay, das zählt alles so Boden, Menschen, Häuser, Bäume. Iltis, also alles, was nicht einfach so in
den Boden kreucht und getroffen wird.
Schlägt eigentlich ein Blitz immer irgendwo ein? Oder, weil es sieht ja auch oft so aus, als würden diese nur so durch die Luft schlagen. Aber das macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Muss ich die Energie nicht immer irgendwo hin entladen und deshalb in den Boden einkehren?
Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie so einen Blitzinterruptus gibt oder sowas, der dann so auf halber Strecke stehen bleibt, aber ich würde sagen, die meisten treffen schon irgendwo so auf dem Boden und so, aber man kriegt das immer nicht mit, genauso wie auch immer so gesagt wird, ja, pro Minute stürzen 5 Meteoriten auf die Erde, aber und dann wird immer gesagt, dass die immer nur im Wasser landen und so, ja, irgendwann muss es auch mal das Land treffen, also so wenig Land gibt es dann halt auch nicht auf der Erde, naja.
Okay. Gut, aber Deutschland besteht ja fast nur aus Land. Ja. Deswegen heißt es ja auch Deutschland. Ich würde mal sagen...
Was ist da so drin, Meister? Ich tue mir
ganz schwer. Es ist ja jetzt auch nicht so oft Gewitter, aber wenn es Gewitter gibt, gibt es ja schon viele Blitze. Ich würde jetzt mal sagen, in Deutschland sind im letzten Jahr 500 Blitze eingeschlagen.
Oh, Julius. Nein. Schlecht. Ja, 316.000.
Gott, oh Gott.
360. Ich berufe mich hier auf Messungen des Blitzinformationsdienstes und die müssen es wissen.
Was habe ich gesagt? 315.000 habe ich gesagt, oder?
Ich meine, du warst ganz dicht dran. Ja, genau. Und es waren 316.000, die irgendwie auf der Erde oder wo auch immer dann niedergegangen sind und sich entladen haben.
Ach, der Erde? Du hast doch gesagt Deutschland.
Ja, auch Erde im Sinne von Erdreich.
Ach so.
Boden.
So, Boden, und, Humus.
Humus, Moos. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie das vom ja doch sehr renommierten Blitzinformationsdienst, stell mal vor, du bist so Vorsitzender vom Blitzinformationsdienst, das ist auch gar kein Flex. So,
vom Blifo.
vom Blifo. Das Blifo-Institut. Genau, und da frage ich mich, wie wird das gemessen? So, also gibt es eine technische Möglichkeit oder haben die einfach überall so Leute, die dann irgendwie mit so einem mechanischen Klicker, wie so Leute, die so durchs Flugzeug gehen, um so die Passagiere zu zählen, weißt du?
Ja.
So, ich weiß es nicht. Also ist auf jeden Fall viel gefühlt und die meisten kommen im Übrigen in Bayern runter. Ich glaube alleine 70.000 in Bayern. Ja, richtig viel.
Ey. Das ist total viel, das hätte ich nicht gedacht, weil ganz ehrlich, wie oft blitzt es im Jahr? 3-mal oder so.
Gefühlt schon, ne?
Ja, ja. Dass man es mitbekommt. Und die sind ja auch, diese Blitze sind auch immer so vereinzelt und sie sind ja auch immer weit weg. Das ist ja, man sagt ja immer schon so, oh, der war nah, wenn ein Blitz so, kann man ja zählen, so 5 Kilometer weg eingeschlagen ist oder so, weißt du?
Ja, ja.
Hattest du als Kind Angst vor Gewittern?
Ja, das wollte ich dich jetzt auch fragen.
Ich sag das jetzt unter der Annahme, dass du es jetzt nicht mehr gruselig findest.
Dann ist die Annahme schon mal falsch. Also ich hätte dich uns jetzt auch gefragt, ob du Gewitter eher gemütlich oder beängstigend findest. Aber also ich muss sagen, ich persönlich bin jetzt nicht so eine Pussy wie Martin Luther, der da irgendwie, ich weiß nicht, wie bibelfest du bist, aber der da ja irgendwie direkt so Stoßgebete ausgesprochen hat und sich fürs Kloster verpflichtet hat oder sowas, wo ich mir auch nach wie vor...
Der hat sich auch direkt einen Alias ausgedacht. Kennst du den Alias von Martin Luther? Da siehst du mal, wie in Anführungszeichen bibelfest ich bin, wenngleich das natürlich wenig damit zu tun hat. Aber Junker Jörg. Guter alte Junker Jörg.
Junker
das
Jörg?
Junker Jörg war der Deckname von Martin Luther, als er sich da in irgendeiner Burg eingeschlossen hat. Und als ich das als Kind rausgefunden habe, das fand ich ja so lustig, dass wir uns als Kinder total viel Spaß hatten. Und unser Pfarrer, der gleichzeitig auch Religionslehrer war, fand es gar nicht gut. Aber Junker Jörg ist für mich ein Alltimer.
Alter, Junker Jörg ist auf jeden Fall schon mal Folgentitel, würde ich sagen. Und ja. Meinst du, Junker Jörg, a.k.a. Martin Luther, hat sich dann irgendwann im Nachhinein auch so gedacht, das war ein bisschen voreilig, dass ich mich fürs Kloster verpflichtet habe? Vielleicht hätte ich einfach noch so 2 Minuten warten müssen und das Gewitter wäre irgendwie weitergezogen, weil irgendwie Südwind auf einmal war. Also, ja. Ich glaube,
der hatte so Der hatte so Post-Kloster-Clarity und hat sich dann so gedacht, fuck, was war das denn? Ja. Was war das denn? Genau wie er sich dann irgendwann, als er total bekannt wurde, dachte, was habe ich mir denn bei Junker Jörg gedacht? Warum habe ich mich nicht irgendwie Coolinho genannt oder so?
Junker Jörg, ey. Naja, also auf jeden Fall ganz so ängstlich bin ich da nicht, aber ich bin bis heute kein Fan von Gewittern und so. Wobei man schon auch einen Unterschied machen muss, ob man, wenn ein Gewitter aufzieht, gerade irgendwie unter einer Dachschräge wohnt und schläft oder ob man irgendwo im Erdgeschoss ist. Und wenn ich habe halt irgendwie gefühlt fast immer nur im Dachgeschoss gewohnt und das finde ich schon nicht so geil, weil ich mir immer so denke, boah, Alter, wenn jetzt hier durchs Dach so ein scheiß Blitz einschlägt und mich im Bett trifft und so, ne, das tut zu einem sicherlich weh und zum anderen, wenn man dann stirbt, dann sieht es auch so, wenn du im Schlaf so getroffen wirst, auch. Also du gibst auch einfach keine gute Leiche ab, weil du liegst dann da irgendwie mit deinen Satin-Garfield-Boxershorts und mit der Knirscheschiene noch drin. Das ist doch einfach, ist doch einfach nichts, wie du aufgefunden werden willst, dann wenn du da so von einem Blitz getroffen wurdest.
Das ist so ehrenlos. Das ist wie du als Rentner, also als ganz alter Mann stirbst du so im Schlaf und da hast du dein Gebiss nicht drin.
Ja, ja. Nee, aber ich... Deshalb, ich bin bis heute kein großer Gewitterfan. Du?
Aber wird man da nicht eh verbrennen, wenn man so vom Blitz getroffen wird?
Ja, weiß ich nicht. Aber stell dir vor, es trifft dich auch nicht so richtig, sondern kokelt dich nur so an. Wie so ein schwer erziehbares Kind, das dich mit so einem Feuerzeug so ein bisschen so ankohlt. So. Ja,
das weiß ich nicht. Ja, so ein Ding. Das wäre ja noch okay. Aber ich habe mich tatsächlich, also ich fand das als Kind, hatte ich auch immer so die Vorstellung, was, wenn ich jetzt vom Blitz erschlagen werde? Und ich habe meine Eltern immer gefragt, warum wir keinen Blitzableiter haben. Warum haben wir keinen Blitzableiter im Haus?
Habt ihr das so, nicht? Weißt du? Gott, ich würde nie bei euch schlafen, glaube ich.
Mhm. Ja, aber wer hat denn, also anscheinend ist das gar nicht so üblich.
Alter, jetzt zerstörst du gerade mein Weltbild. Ich dachte, das hat jedes Haus. Ich dachte, das ist so ein Gesetz von Merkel oder so. dass jedes Haus einen Blitzableiter hat. Jetzt machst du mich gerade fertig, Alter.
Das haben immer nur so ein paar sehr hohe Häuser, so pro Gegend quasi. Weißt du?
Okay.
Soweit ich weiß. Deswegen, ich dachte immer, wir leben hier so gefährlich. Weil der Blitz sich ja immer den kürzesten Weg sucht, den des geringsten Widerstandes.
Faul ist so ein Blitz.
Weil wir so ein fauler Hund, ja. Und mittlerweile finde ich es jetzt gar nicht mehr schlimm. Ich finde es eigentlich neutral. Ich bin jetzt auch nicht so einer, der so sagt, das ist so muckelig. Da kuschel ich mich ins Bettchen und lese die unendliche Geschichte. ich finde es eigentlich ganz okay. Und ich muss aber sagen, Blitze an sich sind auch irgendwie cool. Es gibt ja auch so krasse Phänomene wie den Kugelblitz, wo ich früher mal dachte, das wäre irgendwie so ein Spitzname für so einen dicken Kommissar oder so.
Ja, oder aber hier für den brasilianischen Ronaldo oder Ailton, sowas. Ja,
Ailton, der war Kugelblitz. Ja. Aber den gibt es tatsächlich. Kugelblitz ist so ein Phänomen. Hast du das mal gesehen?
Nee.
Das sieht wie total sieht das krass aus. Das siehst du wirklich. Ja, das sieht halt wirklich aus wie so eine, weißt du, wie wenn... Okay, das muss jetzt ein bisschen weiter außen vielleicht, aber wenn du im Bowling Center bist und du bowlst einen Strike, ja, dann kommen ja immer diese lustigen Animationen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, dann stehen da diese Kegel so und wenn du noch so zwei hast, dann wird das so, also weißt du, was ich meine, diese Animationen, die dann kommen?
Ja, ich hab nie einen Strike geworfen, so dass ich...
Stell dir vor, weißt du, das sind so total affige Animationen immer. Du hast nur noch zwei Kegel übrig, du schaffst es, beide wegzuschießen, dann kommt oben so ein Film, wie so ein animiertes Flugzeug irgendwie so in beide Kegel reinfliegt oder so. Ne?
Das
ist so spare. Und so, wenn du einen Strike wirfst, dann kann es mal vorkommen, wenn du das richtige Bowling-Set erwischst, dass hinter der Bowlingkugel, die dann auf der Bahn so dargestellt wird in dem Video, da sind dann so Flammen, weißt du, so wie bei Zurück in die Zukunft auf der Straße. So. Da brennt es dann so hinter der Kugel. Und so ungefähr sieht ein Kugelblitz aus.
Hättest du nicht einfach sagen können, das ist ein Blitz mit Flammen?
Ja, das ist ja völlig inkorrekt. Also es ist so eine Kugel, so, die sich so entlädt. Und dann so brennt, also es
krass, also es sieht ja fast so aus wie, sieht ja dann fast aus wie so ein brennender Meteorit.
Oder?
Der dreimal pro Sekunde auf die Erde zurast. Ja, krass, aber das hast du sehr bildlich, wenn auch wirklich sehr, sehr weit hergeholt ist, beschrieben. Ja. Habe ich aber auch Respekt vor. Ich habe insbesondere auch Respekt, ob jetzt Kugelblitz oder nicht, davor, wenn du bedenkst, Alter, was für eine elektrische Kraft so ein fucking Blitz hat. Ist hier zum Vergleich, ne? So eine Standardsteckdose hat 230 Volt. So, und da packst du ja nun auch nicht unbedingt rein. So, also würde ich zumindest jetzt nicht großartig empfehlen. Und so ein Blitz hat einfach nicht 230 Volt, sondern bis zu 100 Millionen Volt. Junge, 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 du, das ist schon deutlich mehr.
Das ist tatsächlich ein bisschen mehr. Und dann verstehe ich gar nicht, wie das Leute überleben können manchmal.
Ja, das frage ich mich
auch. Also weißt du, gibt ja immer so Überlebende vom Blitzeinschlag. Und was auch krass ist, ich habe einmal eine Reportage gesehen über eine Frau, die wurde vom Blitz getroffen und zwar aber von so einer ganz bestimmten Art. Und zwar war da gar kein Gewitter. Da war einfach irgendwie blauer Himmel, die war in Südamerika zu der Zeit, da war blauer Himmel, alles gut. Und dann hat sich da irgendwie aus dem Nichts so ein Blitz gebildet und sie getroffen. Und natürlich schlimmste Verbrennungen und irgendwie Gliedmaßen verloren und was weiß ich, also ganz übel. Aus dem Nichts.
Oh Gott, Junge, jetzt. Ja, komm, wir machen den Nettis hier Angst, Alter. Die Tatsache, dass es jederzeit
dazu kommen kann. Der Nettis oder dir?
Mir. Ich hatte im Übrigen auch mal so ein Junker-Jörg-Erlebnis, so ein bisschen zumindest. Da war ich nämlich mit einem Kumpel joggen und da laufen wir meistens irgendwie über so ein Feld. So. Und was wir nicht wussten, ist, dass sich ein Unwetter mit Blitz und Donner angekündigt hatte und so. Und das zog dann doch relativ schnell auf und so. Und ich muss sagen, da kriegt man dann schon so ein bisschen Muffensausen, wie wir coolen Kids sagen. Und Sausen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich sag mal so, mit der Angst da im Nacken läufst du eine ziemlich gute Pace. Am Ende des Tages. So. Also so trainieren ja im Übrigen auch so Marathonläufer. Weiß man nur nicht.
Ja, klar. Läufer-Jargon. Pace. Woo. Pace.
Blitz.
Gut. Schnitt. Sechser-Schnitt. Fünfer-Schnitt. Ich würde übrigens noch sagen, ich finde immer in so gemalten Porträts ist Martin Luther immer sehr hässlich.
Ja, sehr ziemlich hässlich. Ziemlich aufgedunsenes Gesicht und immer Schiebermütze am Start, ne?
So ein Arschlochblick irgendwie, ich weiß, so zusammengekniffen. Es sieht immer scheiße aus und Schiebermütze, ja.
War eigentlich, er hat doch dann irgendwann seine komischen 100 Thesen da an die an die Tür genagelt. Meinst du, das ist einfach, an die Tür genagelt. Ist das im rechtlichen Sinne eigentlich Sachbeschädigung? Also, hat man da mal drüber gesprochen? War das dann ein Fall für die Versicherung oder, da gerne mal zu.
Weißt du, was auch Sachbeschädigung ist? Wenn du Tieren Leid zufügst, ja, weil in Deutschland sind nämlich Tiere Sachen, ja, denk da mal drüber nach.
Mach ich. Julius. So, nächste Frage. Wie viele Falschgeldscheine wurden in Deutschland im vergangenen Jahr aus dem Verkehr gezogen?
Oh, krank. Kranke Frage. Richtig krank. Wie viele Scheine? Also einzelne Scheine.
Scheine. Ja.
Digga, das ist so schwer. Okay, ich überlege mir erstmal, wie viel Falschgeld überhaupt so aus dem Verkehr gezogen wird. Mhm. Für mich ist, in meiner Welt ist Falschgeld sowas, was eigentlich gar nicht existiert. Also ich denke immer so, das ist, da gab es mal so eine Miniserie mit Bastian Pastewka.
Ja, kennst stimmt. Du die? Ja, fand ich gar nicht
Die wurde als schlecht. Deutsches Breaking Bad so ein bisschen betitelt. Und ich fand die auch nicht so schlecht, wo er so anfängt, Falschgeld zu drucken irgendwie.
Ist halt mit Bastian Pastewka, kann man da nicht wirklich ernst nehmen so, ne? Aber
aber dafür, dass er Bastian Pastewka ist, hat er es gar nicht schlecht gemacht, so als Charakterdarsteller, fand ich.
Mhm, stimmt. Ja. Weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
Weiß ich auch nicht mehr, aber die war ganz gut.
Morgen höre ich auf, heißt die, glaube ich.
Stimmt.
Ja.
Ah ja, das gut. Deutsche Breaking Bad. War nicht schlecht. Ich habe in meinem Leben... Also, weiß nicht, das können wir vielleicht auch gleich besprechen, ob man vielleicht schon mal unwissentlich so Falschgeld benutzt hat und so.
Ich sag safe im Übrigen. Hat man schon mal Falschgeld benutzt?
Oh, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das jetzt schon wieder richtig viel. Also, bestimmt, wie viel Wirtschaft? Bestimmt eine Milliarde oder so.
Nee, warte, Scheine.
Nur aus dem Verkehr
gezogen. Also, ich rede auch von den Scheinen, ne?
Ja, okay, ich rechne das dann danach runter. Genau. Also, ich weiß nicht, wie viel Geld wird denn so im Umlauf sein, Falschgeld, das sind bestimmt auch so wieder 1-2 Milliarden. Und dann, wie viel zieht der Fiskus da raus? Vielleicht nicht so viel, 100 Millionen und dann in Scheine runtergerechnet, da sind ja meistens recht große Scheine. Ich sag mal so, Tim, sind das vielleicht so 2,5 Millionen Scheine?
Nee, oh, halt. Julius, was ist denn los mit dir? Komm, du bist, selbst wenn du jetzt dich noch dreimal korrigierst, bist du immer noch weit weg. Es sind 56.600 Banknoten, die da so ausgezogen wurden.
Also zum einen für mich, weil ich schlecht schätze, aber vor allem für Deutschland.
Ja, und ich habe leider keine Zahl gefunden, wie viel Falschgeld tatsächlich im Umlauf ist. Ich glaube, wenn man es wüsste, könnte man da vielleicht auch gezielt dagegen vorgehen. Aber wie gesagt, knapp 60.000 Scheine, die jetzt aus dem Verkehr gezogen wurden innerhalb eines Jahres, und finde ich auch tatsächlich eine Mauerausbeute und so weiter. Und dabei sollte es eigentlich heute viel einfacher sein, so Falschgeld aus dem Verkehr zu ziehen, weil ich habe letztens, deshalb kam ich auf die Frage, so einen Bericht von Frontale 21 gesehen, und da haben sie so gezeigt, dass momentan on vogue ist, das ist einfach so momentan Trend, sogenanntes Movie Money zu benutzen. Das ist einfach so, es sind so Filmrequisiten. Das ist total schlechtes. Also die Fälscher geben sich häufig gar keine Mühe mehr. Das ist wirklich so, du holst dir von Google so ein Bild von einem 20-Euro-Schein und druckst das aus dem Drucker aus. So, weißt du, einfach so Spielgeld. Das ist total. Ja, und das ist wohl total verbreitet und so. Und in derselben Doku, und vielleicht kannst du jetzt hier deine Ehre so ein bisschen retten mit einem zweiten Schätzversuch, in der Doku wurde auch gesagt, was zum Beispiel eine 200-Euro-Blüte in Bulgarien, wo nämlich dieser Falschgeldhandel offenbar ziemlich boomt, kostet. Was zahlst du für eine 200-Euro-Blüte in Bulgarien?
Boah, ich schätze mal so 300 Euro. na, weiß nicht. Also, ich sage dir mal, was ich dafür bezahlen würde, ja? Mhm. Ich würde dafür bezahlen 2 Euro.
So, dachte ich auch. 1 Euro, 2 Euro, es sind 40 Euro. Und das finde ich
übertrieben. Das lohnt sich überhaupt nicht.
Gar nicht. Ich meine, ja, du verfünffachst irgendwie den Wert, aber zu welchem Preis im Sinne von, du machst dich halt auch
40 einfach Euro, strafbar. 40 Euro, hast du gerade selber gesagt.
Ja. Nee, aber das ist
null wert.
Nee. 40 Euro.
Ja, aber das ist vielleicht Papier, auch nur erster Preis. Hast du das mal überlegt?
Also meinst du, kannst du handeln? Ja, in Bulgarien. Naja,
das ist nur erster Preis.
Und jetzt zurück zu deiner Anregung oder Frage, ob man schon mal Falschgeld in der Hand hatte. Ich sag dir, garantiert. Es muss so viel Falschgeld im Umlauf sein, dass es mich wundern würde, wenn man nicht selbst auch schon mal unwissentlich Falschgeld in der Hand hatte und vielleicht sogar auch damit bezahlt hat.
Da ist so viel allein im Umlauf? Weil, guck mal, also wenn da pro Jahr irgendwie 60.000 Scheine nur rausgezogen werden, das ist ja nichts. Und also.
Ja, aber wir wissen ja nicht, ob das ein prozentualer Anteil von dem im Umlauf
befindlichen Falschgeld ist. Aber so niedrig wird er doch nicht sein, weil Falschgeld, also keine Ahnung, vor allem wenn du sagst, da gibt man sich keine Mühe mehr und so, das sieht man doch. Und ganz oft, wenn man bar bezahlt, also ich bezahle sowieso nie bar oder fast nie.
Sehr gut. Aber
oft ist das ja auch, dann schieben die das immer durch so Checker oder so.
Oh, Alter, ich hab da immer so ultra Nervenkitzel, obwohl ich ja eigentlich gar nichts gemacht habe oder sowas, aber wenn ich alle Jubeljahre mal beim Mediamarkt mit einem 50-Euro-Schein an der Kasse bezahle, dann schieben die das ja wirklich durch dieses Gerät oder gehen mit so einem Stift drüber, und ich habe jedes Mal Angst, dass das dann piept und Falschgeld ist. Genauso wie du auch nervös wirst, wenn du an der Ampel stehst und die Polizei hinter dir steht. So, ja. Dann denkst du ja auch direkt, scheiße, ich bin jetzt irgendwie kriminell.
Oder so. Was ist es dann, wenn ich mit einem Falschgeldschein bezahle? Erstmal kriege ich das Produkt nicht. So.
Genau.
Der Wert, den ich dachte, also der Teil meines Vermögens, von dem ich dachte, ich hätte ihn, der aber in diesem Falschgeldschein gebunden war, der verfällt. Und, ich weiß nicht, wenn ich Pech habe, dann habe ich da noch irgendwie eine Klage am Hals. Das ist so übel scheiße. Ich würde auch, wenn ich Verkäufer wäre im Mediamarkt, ich würde immer die Leute verarschen. Ich würde mit dem Stift drüber gehen und sagen, ja, ist Falschgeld. Was machen wir jetzt?
Ja.
Und dann der Panik zusehen.
Ja, ist, glaube ich, wahrscheinlich auch strafbar, das genau so zu machen, wie du gerade beschreibst. Aber lustig wär's. Und ich glaube,
alles, was Spaß macht, strafbar ist.
Und im Zweifel, wenn du mit Falschgeld bezahlt hast, musst du dich gegenüber der Polizei irgendwie rausreden. Und selbst dann hast du auch keinen Anspruch, irgendwie das Geld ersetzt zu bekommen. Wenn du Falschgeld abbekommst, haben sie in der Doku auch gesagt, hast du einfach Pech gehabt. Ist Pech.
Ja, ist scheiße. So,
das ist genau wie, da schlagen wir immer wieder mal den Bogen zur Tinnitus-Diagnose. Ist Pech. Kannst du nicht, gibt's nichts gegen. So. Und also das ist schon insofern wirklich ein heikles Thema und hier auf dem Land natürlich auch prekärer denn je, weil hier ist man noch auf Bargeld angewiesen. Ich hasse es. Wenn du hier zum Döner gehst, zum Bäcker, in den Café und so, du brauchst immer Bargeld. Und so, Karten werden hier nicht akzeptiert. Man kann froh sein, wenn man hier überhaupt so den Döner für Bargeld bekommt und weil Geld irgendwie inzwischen als offizielles Tauschmittel angesehen ist. Vor nicht allzu langer Zeit wird hier wahrscheinlich noch mit so einem Sack Schrot oder irgendwie sowas kommen und dann da dein Essen für kaufen, ey. Naja.
Ja, ich habe einen Döner kostet 3 Kilo Mehl. Das war damals so. Mhm. Nee, ich habe
klassisches Tauschgeschäft, ey.
Ich habe letztens mal, habe ich mir einen Döner geholt und der sagte so den Preis, was weiß ich, 14,90 Euro oder so, was halt Döner kostet mittlerweile.
Für den Kleinen, ja.
Und dann meinte ich so, kann ich mit Karte zahlen? Und er so, klar. Und ich so, wirklich?
Ja.
Das war so mein Reflex, weil ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, aber das so aus Gewohnheit gefragt habe. Also ab und zu geht das jetzt mittlerweile.
Aber ich finde, es ist dann irgendwie so da gibt es auch nichts dazwischen. Meistens ist es entweder wirklich ein sehr alteingesessenes Dönerbütchen, wo du wirklich nur noch bar bezahlen kannst, oder es sind halt schon so ein bisschen so Franchise-mäßige, so Mangal-Döner
von Lukas
Podolski-Läden. Döner, ja, genau. Wo irgendwie alles so mit so schönen, glänzenden Fliesen. Ja. Achso, ich wollte Fliesen sagen, vertieft ist. Aber wahrscheinlich auch mit Käsesoße. Käse. Ja.
Aber ich, noch, ja, vergessen, was ich sagen wollte zum Thema Döner. Egal.
Macht doch nichts, Julius, weil ich muss weg. Deshalb belassen wir es heute bei 2 Fragen. Und die dritte Frage hätte euch wahrscheinlich die Socken ausgezogen. Aber dazu kommen wir heute leider nicht mehr. Und beenden deshalb.
Die Schätzkekse.
Die Schätzkekse.
Die Schätzkekse. Und Tim macht mir Druck. Deshalb beenden wir auch ganz nett hier für heute, obwohl ich natürlich noch mannigfaltig Content für euch parat gehabt hätte. Aber den gibt es dann nächste Woche. Denn, Tim, wir senden
weiter.
Ganz normal.
Also.
Das war's von mir. Folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, gebt uns eine gute Bewertung. Seid gespannt auf Pizza Roma Fürth und habt eine schöne Woche. Das letzte Wort hat der liebe Tim. Liebe Grüße.
Ja, mit einem kurzen Thema noch. Wir haben ja schon öfter mal über diesen inflationären Gebrauch des Begriffs gerne gesprochen, ne? Dass man im Büro immer sagt, ja klar, gerne und so, ne? Auch wenn es nicht stimmt. Und ich habe jetzt letztens im Restaurant eine Kellnerin gehört, die dieses Gerne-Game einfach nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Und zwar haben sich dann so 2 Leute hingesetzt und es war aber offenbar nicht der Platz, wo sie sich hinsetzen sollten. Und sie meinte dann so, gerne da nicht. fand ich irgendwie gut. Und ja, mit dem Eindruck verabschiede ich mich auch. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao.